Hallo und herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell am Dienstag. Für Sie am Mikrofon ist Marcel Joppa. Schönen guten Tag. Der ehemalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm, der hat mal was gesagt, an das ich in diesen Tagen immer wieder denken musste. Das Zitat lautet: Ich finde, Krise ist geradezu zum Lieblingswort der Zeit geworden. Es wird gebraucht wie die Hostie einer Pseudoreligion. Ich stimme ihm da durchaus zu, aber ich frage mich auch, wie man das, was da gerade außen- und innenpolitisch passiert, sonst nennen könnte. Wenn etwa das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung eine Rezession vorhersagt und der deutsche Wirtschaftsminister mit einer Reihe von Insolvenzen rechnet. Oder ist all das nur Schwarzmalerei? Und was bedeutet das für uns Bürger? Darüber spreche ich gleich mit dem Wirtschaftsexperten und ehemaligen Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Professor Thomas Mayer. Ein weiteres Lieblingskrisenthema in der Tagespresse ist der Krieg in der Ukraine. Objektiv informiert fühle ich mich aber trotzdem zumeist nicht. Während nahezu täglich der unmittelbar bevorstehende Rückzug Russlands berichtet wird, sieht die Realität doch wahrscheinlich etwas anders aus. Wie der Status quo in der Ukraine ist, welche Ziele Russlands Präsident Putin verfolgt und wie das Agieren des Westens zu beurteilen ist, das frage ich gleich den Journalisten, Publizisten und Russlandkenner Thomas Fassbender. Ja, und glaubt man Medien und Politik, so gibt es noch ein ungemein wichtiges Thema: die Männlichkeit. Denn die befindet sich ja derzeit auch in der Krise. In einem Spagat zwischen Winnetou-Debatte, Genderwahn und Kriegshelden wird uns deshalb nachher der Autor Jan-David Zimmermann in einem Kommentar seinen Blick auf das Männerbild vermitteln. Schön, dass Sie mit dabei sind, hier bei Kontrafunk, die Stimme der Vernunft. Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Hiobsbotschaften aus der deutschen Wirtschaft reißen nicht ab. Erst gestern hat das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung seine Prognose drastisch nach unten korrigiert. Das Bruttoinlandsprodukt soll schrumpfen, die Inflation dagegen noch schneller steigen. Doch was bedeuten die düsteren Zahlen für uns, den Konsumenten, den Bürger? Und wie viel Panikmache schwingt da aktuell bei Politik und Medien mit? Ich frage nach bei dem Wirtschaftsexperten und ehemaligen Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Professor Thomas Mayer. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Joppa.
Herr Mayer, wir gehen in eine Winterrezession. Das prognostiziert das IFO-Institut. Was heißt das übersetzt? Erwarten Sie beispielsweise vermehrte Firmenpleiten oder auch Privatinsolvenzen?
Also beides könnte es geben. Das ist, ich würde mal sagen, die vielleicht am besten prognostizierte Rezession, die wir seit langem haben. Die Zeichen stehen ja an der Wand. Es ist kaum zu übersehen, dass wir Energiemangel, insbesondere Gasmangel haben werden. Das betrifft jetzt schon Unternehmen. Es haben schon einige Unternehmen den Betrieb eingestellt und sind dann auch insolvent gegangen aufgrund eben der sehr hohen Gaspreise. Das wird von hier ab wahrscheinlich nicht viel besser werden. Insofern würde ich meinen, dass wir damit rechnen müssen, dass die Rezession kommt. Wir sind ja auch jetzt schon praktisch knapp davor. Das Wachstum im ersten Halbjahr dieses Jahres war ja auch schon, sag mal, an der Grenzlinie. Also wir müssen fest damit rechnen, dass es jetzt kommt. Und das wird genau das bringen, was Sie gerade sagten. Das wird leider Insolvenzen bringen und vermutlich wird auch der Arbeitsmarkt dann letztendlich darunter leiden.
Nun gibt es ja diese Formulierung too big to fail, also zu groß, um ja niederzugehen, was zum Beispiel bei Uniper, dem Energiekonzern, der Fall ist. Das soll mit Staatsgeld gerettet werden. Glauben Sie, dass da vielleicht auch noch andere Unternehmen, große Unternehmen sich einreihen könnten, wo dann auch wiederum der Steuerzahler in die Tasche greifen muss?
Also dieses Too Big to Fail hat sich jetzt ja interessanterweise etwas verlagert vom Finanzsektor in den Energiesektor. Während der Finanzkrise haben wir festgestellt, dass die Bankensystem wichtig waren. Jetzt stellen wir fest, dass einige Energieunternehmen systemwichtig sind. Da könnte auch weitere Staatshilfe nötig werden, denn es geht jetzt halt schon um das Management einer sehr außergewöhnlichen Situation. Und da muss halt auch leider der Staat einspringen, um zu vermeiden, dass systemisch wichtige Leistungen nicht mehr erbracht werden können.
Ein Satz des deutschen Wirtschaftsministers Robert Habeck hatte in der vergangenen Woche für Aufmerksamkeit gesorgt. Er sagte sinngemäß, nur weil ein Unternehmen seine Produktion stoppe, sei dies ja nicht automatisch mit einer Insolvenz gleichzusetzen. Verstehen Sie, was er eigentlich meinte?
Ja, vom Lehrbuch her gesehen hat er wahrscheinlich recht. Man muss die beiden Dinge trennen. In der Praxis ist aber das eine sehr häufig und so gut eigentlich wie immer mit dem anderen verbunden. Ich könnte mir natürlich den Fall vorstellen, dass jemand sehr viel Reserven hat, der dann in aller Ruhe den Betrieb einstellt und die Fixkosten weiter bezahlen kann, also weiterhin Löhne bezahlen kann, seine Mieten bezahlen kann und so weiter und sich gar nicht weiter daran stört, dass er keine Einnahmen mehr hat. Das ist theoretisch möglich, praktisch kommt es aber so gut wie nie vor. Also insofern würde ich meinen, dass Betriebsstilllegungen und Insolvenz relativ eng miteinander verbunden sind.
Herr Habeck, aber auch Bundeskanzler Scholz und Finanzminister Lindner, die hatten angekündigt, wuchtige neue Hilfsmaßnahmen sollen Arbeitgeber und Arbeitnehmer entlasten. Wie bewerten Sie das aktuelle Agieren der Bundesregierung mit Blick auf die Wirtschaft?
Etwas unbeholfen, würde ich sagen. Denn wir haben ja, das hatten Sie ja eingangs schon erwähnt, diese Situation, die wir eigentlich nur aus den 70er Jahren kennen, dass wir gleichzeitig eine schwächere Wirtschaft und eine höhere Inflation haben. Also das, was wir aus den 70er Jahren als Stagflation kennengelernt haben. Und es ist in gewisser Weise kontraproduktiv, wenn jetzt die Fiskalpolitik, das heißt also Herr Lindner über den Bundeshaushalt, die Nachfrage stützt, indem er den Leuten dann Ausgleichszahlungen leistet, die womöglich sogar noch kreditfinanziert werden. Wir sind ja jetzt auch noch in der Debatte, ob die Schuldenbremse zu halten ist. Damit hält er eine Nachfrage hoch oder zumindest stützt die ab, deren kein entsprechendes Angebot gegenübersteht, weil das Angebot halt einfach von knappen Faktoren gedrückt wird. Also in dem Fall jetzt halt Energie und andere Dinge, Lieferketten, Problematik und so weiter. Also insofern ist diese eher pauschale Politik, die die Nachfrage stützt, aber das Angebot nicht hochhieven kann, die führt halt zur Stagflation. Besser wäre es, wenn man solche Hilfen gezielt geben könnte und dann eben durch die Einschränkung anderer Ausgaben finanziert und nicht über Neuverschuldung.
Welche Ausgaben sind das Ihrer Meinung nach, die da reduziert werden könnten?
Naja, wir haben einen enorm hohen Staatsanteil. Die Staatsausgaben haben einen so hohen Anteil am Bruttoinlandsprodukt wie selten. Jetzt könnte man durchforsten, ob da alles wirklich absolut notwendig ist. Es gibt so viele Zahlungen an alle möglichen Empfänger. Ich scheue mich jetzt ein bisschen davon, einzelne zu nennen, denn die schreien dann gleich auf. Das ist das große Problem. Aber es gibt so viele Subventionen an alles Mögliche. Es gibt einen riesigen Berliner Politikbetrieb. Wenn man da einfach mal mit dem Rasiermesser das kürzen würde, also eine über alle diese Ausgaben laufende pauschale Reduzierung, sodass die alle gleich betroffen werden, würde man einiges einsparen, das man dann gezielt verwenden könnte, um tatsächlich in Not geratene Personen oder Unternehmen zu unterstützen. Das ist diese Debatte hatten wir ja schon oft bei Subventionsabbau, ist aber nie wirklich passiert. Und wenn Sie einzelne Ausgaben kürzen, schreien die Betroffenen wahnsinnig laut auf. Deshalb hatte man schon vor Jahrzehnten, kann ich mich erinnern, hat man schon gesagt, vielleicht sollte man diese Subventionen einfach mal mit dem Rasiermesser abschneiden und dann kann man die eingesparten Mittel sinnvoll verwenden.
Würden Sie denn im kommenden Jahr auch weiterhin auf neue Schulden setzen oder sagen Sie, nein, wenn nicht jetzt, wann dann, muss die schwarze Null auch wieder auf den Tisch?
Also zur Bekämpfung der Stagflation ist eine expansive Fiskalpolitik Gift. Die Stagflation zeichnet sich ja dadurch aus, dass von der Angebotsseite her die Aktivität eingeschränkt wird. Das konnten wir ja sehen nach der Unterbrechung der Lieferketten durch die Lockdowns. Ist ja immer noch so, in China kommen ja immer noch nicht genügend Produkte an. Wir können es sehen durch das Abdrehen des Gashahns durch Putin. Das heißt also, das Angebot fällt. Da können sie nichts machen. Das ist halt so. Was man tun könnte, wäre, dass man versucht, das Angebot auszuweiten. Das würde aber bedeuten, dass man für mehr Energie sorgt. Da geht die Debatte ja los. Herr Habeck ist ja auch nach Katar gereist und hat dort den dortigen Herrscher begniet, dass er uns mehr LNG-Gas gibt. Oder sag mal, die Debatte geht ja auch um das Weiterlaufenlassen der Atomkraftwerke. Also man müsste etwas tun, um das Angebot zu stärken. Das ist Inflationsbekämpfung. Nachfragepolitik ist kontraproduktiv. Man würde da sogar gegen die sehr zarten Versuche der EZB angehen, die Inflation durch höhere Zinsen zu stoppen. Diese höhere Zinsen sind ja nichts anderes als der Versuch, eine Überschussnachfrage etwas zu dämpfen. Wenn es die Fiskalpolitik hergeht und weiteres Geld verteilt, dann läuft sie exakt dem entgegen.
Im Fall von Robert Habeck, Sie haben es gerade erwähnt, war der Besuch in Katar eher kontraproduktiv. Zumindest gibt es erst einmal keine neuen Lieferungen von dort. Nun basiert ja sehr vieles bei der Wirtschaft auf Prognosen, so auch die Preise am Energiemarkt. Die deutschen Gasreserven, die Gasspeicher sind ja relativ voll, auch wenn man schaut, wie es in den vergangenen Jahren war. Ist denn das alles, was wir derzeit erleben, eine Schwarzmalerei, eine Panikmache oder wird das tatsächlich ein harter Winter für Deutschland?
Ich glaube, es ist keine Schwarzmalerei, keine Panikmache. Wir sehen gerade, ich glaube, der Olaf Scholz hat es schon richtig formuliert, wenn er auch dann, sagen wir mal, das nicht wirklich ganz ernst genommen hat. Wir haben eine Zeitenwende erlebt in vielen Beziehungen. Wir haben erlebt, dass der Friede, von dem wir glaubten, er würde ewig währen in Europa, dass der zerbrochen ist. Wir haben wieder Krieg in Europa. Wir haben erlebt, dass sich die Globalisierung rückabwickelt durch die Entkettung der Lieferketten, auch aus geopolitischen Gründen. Die Welt teilt sich wieder auf, entweder in eine bipolare Welt, also USA, China, oder eine multipolare Welt. Wir haben erlebt, dass die Inflation ein Comeback feiert. Die wurde von den Zentralbanken ja für tot erklärt. Die haben sich ja jede Mühe gegeben, die Inflation wiederzubeleben. Und jetzt haben sie da einen Poltergeist hervorgelockt, mit dem sie nicht mehr fertig werden. Wir haben erlebt eine gigantische Wende am Rentenmarkt. Wir sind wahrscheinlich in einen langlaufenden Bärenmarkt bei Anleihen eingestiegen. Wir sehen einen verunsicherten Aktienmarkt. Also wir haben enorm viel Veränderungen jetzt gerade im Verlauf dieses Jahres erlebt und alle diese Dinge, über die wir jetzt sprechen, sind real. Das ist keine Schwarzmalerei. Worauf es ankommt, wäre tatsächlich die Angebotskräfte zu stärken. Und da war ja im Grunde genommen Herrn Habecks Versuch, für mehr Energie zu sorgen, geht ja in die richtige Richtung. Aber gleichzeitig ist ja dieser Versuch in Katar gescheitert, weil man sich nicht traut, langfristige Verträge abzuschließen. Weil wir ja natürlich, langfristig wollen wir das gar nicht haben. Insofern stolpern wir da über unsere eigenen Füße bei dieser Sache. Unterm Strich denke ich schon, dass der Winter schwierig wird. Da sollten wir uns nichts in die Tasche lügen.
Wahrscheinlich ja nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich, Großbritannien oder auch in Österreich gibt es massive Teuerungen. Wie reagieren denn andere Länder darauf und kann sich Deutschland Ihrer Meinung nach auch woanders ein Beispiel nehmen?
Also die anderen Länder reagieren ja so ähnlich. Sie haben also diese Subventionierung zum Beispiel der Benzin- und Dieselpreise, die hatten sie auch in Italien, in Frankreich. Die anderen versuchen natürlich auch ihre Lieferquellen zu diversifizieren. Nicht alle sind da so von Russland abhängig wie wir. Italien hat es zum Beispiel geschafft, einen großen Teil der Russland-Lieferungen jetzt durch Lieferungen aus Nordafrika zu ersetzen. Die haben ja Pipelines aus Algerien, Libyen und so weiter, wo sie Gas herbekommen können. Also wir sind halt leider, muss ich so sagen, in einer sehr ungünstigen Position. Einerseits sind wir ja das größte Industrieland der Europäischen Union und das bedeutet auch, dass wir damit unsere Industrie läuft, dass wir auch sehr viel Energie brauchen. Das betrifft jetzt mal Länder im Süden, die mehr vom Tourismus leben, weniger. Aber wir brauchen Energie. Das ist unser Geschäftsmodell. Gleichzeitig aber haben wir uns, was die Energielieferungen angeht, in erschreckende Abhängigkeit begeben von Russland. Da wurde eine Politik verfolgt, wenn man im Nachhinein sagen muss, die war also extrem blauäugig, extrem naiv. Eigentlich lernt man das ja im Wirtschaftsleben immer, dass man sich diversifizieren sollte und nicht alles auf eine Karte setzen sollte. Aber es scheint, dass die vorangegangenen Regierungen unter Angela Merkel eben alles auf eine Karte gesetzt haben. Und diese Karte ist jetzt nicht mehr gewinnbringend.
Abschließend, Herr Mayer, können Sie den Verbrauchern, den Arbeitgeber und Nehmern, den Bürgern generell vielleicht auch ein bisschen Mut machen? Wie kommen wir Ihrer Meinung nach am besten durch den Winter?
Naja, durch den Winter kommen und dadurch, dass wir jetzt Energie sparen und alle die Kräfte bestärken, die versuchen, dieses Angebot auszuweiten, dass wir dafür sind, dass die Atomkraftwerke weiterlaufen, dass wir dafür sind, dass so schnell wie möglich LNG-Terminals herankommen. Das ist die kurze Frist. Mittel- und langfristig kommt es aber darauf an, dass wir uns wieder auf unsere ursprünglichen Stärken besinnen. Und die ursprüngliche Stärke ist, die Funktionsfähigkeit der Marktwirtschaft zu erhalten. Das war ja das Rezept von Ludwig Erhard, mit dem er ein Wirtschaftswunder in Deutschland erzeugt hat. Das heißt also, man hat nicht den Staat als Lösung aller Probleme gesehen, sondern man hat den Einzelnen in den Vordergrund gestellt und man hat es den Unternehmern überlassen, die Wirtschaft voranzubringen. Ich habe so das Gefühl, dass wir das alte Rezept für den Wohlstand verlernt haben. Wir rufen laufend nach dem Staat. Der Staat soll alles richten. Der Staat soll uns führen. Der Staat sagt uns, you'll never walk alone. Ich weiß nicht, ob sich manche Leute schon gefragt haben, wie sich das anhört. Für mich hört sich das eher bedrohlich an. Überall ist der Staat dabei. Geht mit mir. Versucht mich zu lenken, versucht mich zu beschützen, versucht mein Leben zu managen. Mit dieser Mentalität, denke ich, verlieren wir das, was wir mal nach dem Krieg uns erarbeitet haben.
Sagt der Wirtschaftsexperte und ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Professor Thomas Mayer. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Jeden Tag werden wir seit Wochen und Monaten von den großen Leitmedien über die Entwicklungen im Ukraine-Krieg informiert. Jede Offensive und Gegenoffensive wird ausgiebig kommentiert. Die ukrainischen Streitkräfte werden dabei glorifiziert und Kriegsgegner nicht selten denunziert. Wie die Lage vor Ort tatsächlich ist, bleibt aber oft unklar. Wir wollen jetzt mal versuchen, die aktuellen Entwicklungen einzuordnen und uns den Konflikt aus verschiedenen Perspektiven anzuschauen. Dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich den Journalisten, Publizisten und Russlandkenner Thomas Fassbender. Schönen guten Tag.
Herr Joppa, schönen guten Tag, hallo.
Herr Fassbender, wenn ich jetzt beispielsweise mal die Startseite von NTV öffne, dann tragen die ersten Artikel dort die Überschriften »Die mächtigen Bilder der ukrainischen Gegenoffensive«, »Ukrainische Armee setzt Vormarsch fort« und »Antrag auf Absetzung von Putin«. Vielleicht erstmal vorweg, wie nehmen Sie die aktuelle Berichterstattung wahr?
Die Berichterstattung deckt sich ja eigentlich das erste Mal seit über 6 Monaten Krieg wirklich ziemlich genau mit dem realen Geschehen. Man kann am jüngsten Desaster der russischen Armee, also dem Desaster der vergangenen Tage, ja nicht mehr viel herumtüfteln. Das ist eine Katastrophe, das geben selbst die kriegsbegeistertsten russischen Telegram-Kanäle so wieder. Wir haben gerade unter den nationalistischen, also den kriegsbefürwortenden Russen, sehr starke wachsende Kritik an der Militärführung, auch an der politischen Führung. Wie das hier dargestellt wird, ist doch vom militärischen Geschehen her wohl mehr oder weniger deckungsgleich mit der realen Situation, wo der beliebte Fehler im Westen immer wieder liegt, gerade bei uns, ist, dass jedes Äußern von russischer Opposition gewissermaßen als Hoffnungszeichen interpretiert und verstanden wird, weil man sich russische Opposition nur als pro-westliche, pro-europäische, pro-demokratische Opposition vorstellen kann. Da liegt natürlich ein Hund begraben, großer Fehler. Es ist richtig, dass einige jetzt also, sagen wir mal, auf der Ebene von Bezirksvorständen oder Bezirksabgeordneten in Moskau und in St. Petersburg, also keine sehr hohen parlamentarischen Positionen, da hat es auch schriftliche, auch Mehrheitsäußerungen mehr von jetzt Bezirksräten oder sowas gegeben, auch von solchen, die schon bekanntermaßen seit Anfang des Krieges, also seit dem 24. Februar, sich gegen den Krieg, der ja in Russland spezielle Militäroperation heißt, aber daran brauchen wir uns an die Terminologie hier glücklicherweise nicht zu halten, das ist natürlich ein Krieg. Also da gibt es schon natürlich auch Stimmen seitens der demokratischen, proeuropäischen Opposition. Aber ich würde sagen, die stärkste Opposition kommt eindeutig in den letzten Tagen und auch Wochen aus den Reihen der Kriegsbefürworter, derjenigen, die sagen, Russland muss ganz anders in der Ukraine auftreten, Russland muss endlich sagen, dass es ein Krieg ist. Vor allem, die auch immer wiederholen, hier führt die NATO einen Krieg gegen Russland. Das wird in Russland ein immer beliebteres Stichwort und ich würde mich nicht wundern, wenn das im weiteren Verlauf der Ereignisse auch politisch immer mehr von den herrschenden Kreisen von der politischen Klasse aufgegriffen wird.
Also das heißt, dass es in Moskau selbst auch politische Kräfte gibt, beispielsweise in der Opposition, die sogar noch eine härtere Gangart gegenüber der Ukraine fordern?
Ganz entschieden. Und zwar ohne jede Frage und auch jetzt gerade mit der Kritik verbunden an dieser 875-Jahr-Feier am Samstag. 875-Jahr-Feier der Stadt Moskau. Man muss wissen, der Tag der Stadt, Den Goroda, das ist wie so viele Tage auch in der altsowjetischen Tradition alljährlich ein Feiertag, also ein feierlich begangener Tag. 875 Jahre Stadtgründung ist natürlich noch ein zusätzliches Jubiläum. Putin hat bei dem Anlass ein neues Riesenrad eingeweiht. Es sind große, teure Veranstaltungen gemacht worden. Das ist also im Internet unter den Nationalisten, ja, also in den Kanälen wirklich, in denen der Krieg verfolgt und mit Sympathie verfolgt wird, auch patriotische Sympathie, ich will es mal so sagen, auf sehr negative Resonanz gestoßen, was weiter da ein Riesenrad ein, während die Ukrainer hunderte, tausende Quadratkilometer besetzten Gebietes befreien aus ukrainischer Sicht. Natürlich gibt es in Russland patriotische Unterstützung für diesen Krieg. Das kann man beurteilen, wie man will. Aus russischer Sicht hat das auch eine gewisse Logik. Ein großer Teil davon ist überhaupt nicht zufrieden mit der zurückhaltenden Art und Weise, wie der Kreml also immer weiterhin davon ausgeht, ja, alles läuft nach Plan, es ist nur eine spezielle Militäroperation, es ist gar kein Krieg. Also dieses gewissermaßen Darstellen des ganzen Konflikts als bewaffneter Spaziergang, während ja Tausende, Zehntausende russische Soldaten dort gefallen sind, das fällt bei vielen pro-russischen Russen, ich will es mal so sagen, nicht auf fruchtbarem Boden.
Schaut man sich die Aussagen zahlreicher Bundespolitiker hier in Deutschland an, so gewinnt man den Eindruck, der Krieg steht unmittelbar vor dem Ende, Russland wird aufgeben müssen und zwar sehr, sehr bald. Schließen Sie sich dieser Einschätzung an?
Naja, das erinnert mich immer ein bisschen an die Aufschrift auf den Eisenbahnwagen im Sommer 1914, die an die Front rollten. Im Weihnachten sind wir wieder daheim, ja. Es hat ja auch nicht wenige Wehrmachtssoldaten gegeben, die auch im Sommer 1941 gesagt haben, Weihnachten sind wir in Moskau. Und im Dezember, Mitte Dezember stand ja die Wehrmacht auch nur ein paar Kilometer vor Moskau. Ich war selbst mehrmals an der äußersten Frontstelle damals, das ist sehr beeindruckend, das zu sehen, denn das ist wirklich nicht weit weg. Ich glaube, dass wir immer noch nicht im Westen, vor allem in Deutschland, in der Lage sind, den Kriegsgegner Russland, muss man sozusagen, in seinen Potenzialen und Möglichkeiten auch nur annähernd einzuschätzen. Ich habe gerade heute in einem Artikel geschrieben, dass natürlich sehr wahrscheinlich ist, dass aufgrund der Fehlentscheidung der russischen Militärführung die Ukrainer ihren Vormarsch fortsetzen werden. Wahrscheinlich gibt es jetzt erstmal eine Pause und so, aber so wie das bislang aussieht, dieser Versuch der Russen, weiterhin das Ganze mit Hausmitteln bestreiten zu wollen, ja, und mit Bordmitteln, ich will es mal so sagen, und vielleicht auch noch sogar gewinnen zu wollen, ist natürlich verheerend und wird dazu führen, dass das Kriegsgeschehen sich in dem Vektor entwickelt, in dem es sich derzeit entwickelt, nämlich die Russen Richtung russischer Grenze zu drängen. Aber da muss man eben ins Geschichtsbuch schauen und sich bei Michail Kutusow, dem General, der Napoleon zurückgedrängt hat, der ja bereits in Moskau saß, und auch bei Josef Stalin, der am Ende auch die Politik verantwortet hat, die Russen 1941 bis ganz kurz vor Moskau kommen zu lassen. Und beide, Kutusow und Stalin, waren alles andere als frei von Kritik zu ihrer Zeit. Selbst der Diktator Stalin hat innerhalb des Generalstabs, innerhalb der politischen Elite deutlich auf Kritik gestoßen, weil man gesagt hat, wir dürfen die Deutschen nicht so nahe kommen zu lassen, genauso wie Kutuzov fast 150 Jahre zuvor. Und da sehe ich eben die große Gefahr, dass wenn wir jetzt hier in eine Euphorie, Siegeseuphorie, ukrainische Siegeseuphorie einstimmen und dann vielleicht sogar noch so weit gehen, dass man sagt, naja gut, dann kann man die Ukraine ja noch auch bei der Rückeroberung der Krim, die wurde ja 2014 völkerrechtswidrig erobert, unterstützen. Da kommt natürlich dann bei mir im Hinterkopf die Frage, wie lange lässt der russische Bär, und da muss man wirklich nochmal sagen, der russische Bär, sich das gefallen? Denn die Fähigkeit der Russen zur Hinnahme und zum Verdauen von Rückschlägen ist unglaublich groß. Ja? Und die Bereitschaft auch noch dann nach diesen Rückschlägen doch wieder das ganze Heft herumzudrehen, das ganze Spiel herumzudrehen, haben die Russen mehrfach in der Geschichte gezeigt. Ich kann persönlich nur warnen vor diesem Enthusiasmus. Man mag sich gerne freuen mit den ukrainischen Siegen jetzt, Verteidigung ukrainischen Territoriums, das ist alles gar keine Frage. Aber wir, gerade als Deutsche, die wir ja keine Kriegspartei sind, müssen halt einfach sehr vorsichtig sein, auf welches euphorische Pferd wir setzen und inwieweit.
Nun gibt es aber sicherlich auch Stimmen seitens der deutschen Opposition, die sagen, Deutschland ist ja bereits Kriegspartei. Keine, die mit eigenen Soldaten in der Ukraine vor Ort ist, aber eine, die natürlich schwere Waffen dorthin liefert. Inwieweit hat sich denn da Deutschland wirklich beteiligt? Also wie ist der westliche Standpunkt aktuell dort zu sehen?
Nach völkerrechtlich sind wir noch keine Kriegspartei. Also nach dem Kriegsvölkerrecht sind unsere Kombattanten an dieser Auseinandersetzung, also Deutsche, Bundesrepublik Deutschland noch nicht beteiligt. Wir sind sicherlich moralisch Kriegspartei. Wir sind auch im Rahmen unserer Bündnisverpflichtungen, also im Rahmen der NATO, logistische Kriegspartei, ich will es mal so sagen. Aber eben noch nicht nach dem Kriegsvölkerrecht. Und ich hoffe sehr, also ich bete eigentlich dafür, dass das so erhalten bleibt. Ich kann die Sympathien, das moralische Mitgefühl für die Ukraine absolut verstehen, absolut nachvollziehen. Aber nicht alles, was uns im Leben sympathisch und moralisch unterstützenswert erscheint, ist auch dazu gedient, am Ende schön und gut zu werden, also sich zum Guten hin zu entwickeln. Wir müssen als Deutsche, als Europäer und auch als Westen insgesamt schon auch, wie Frau Merkel das immer gesagt hat, ob sie es immer getan hat, ist eine andere Frage, aber immer gesagt hat, vom Ende her denken. Und das Ende ist natürlich, es wird dieses Russland bleiben. Es wird nie ein russisches 1945 geben, in dem Sinne, dass ein ganzes Land zerstört ist, Besatzungsarmeen in der Hauptstadt stehen und eine bedingungslose Kapitulation durchsetzen können. Russland wird nie das Objekt eines oder der Gegenstand eines Diktatfriedens sein, egal wie diese Auseinandersetzung ausgeht, es wird ein Verhandlungsfrieden sein. Es ist auch nachvollziehbar, dass derzeit keine Verhandlungen stattfinden, weil einfach für beide Seiten derzeit die Fortsetzung der Auseinandersetzung vielversprechender erscheint als das Eingehen von Verhandlungen. Das ist eine tragische Situation, aber in jedem Krieg können wir solche Phasen beobachten. Was wir brauchen als Deutsche in dieser moralisch engagierten, aber realpolitisch formal nicht engagierten Lage, in der wir uns befinden mit Bezug auf diesen Krieg, ist vor allem Realismus.
Ich provoziere da mal mit einer Aussage, die möglicherweise am Realismus vorbeigeht, vielleicht aber auch nicht. Man hört sie aber immer wieder. Und zwar heißt es, wenn Russland erst einmal die Ukraine eingenommen hätte, dann wird Russland vor den baltischen Staaten nicht Halt machen. Auch Polen ist dann in Gefahr. Könnte das tatsächlich passieren?
Ich glaube das absolut nicht und gleichzeitig muss man zugeben, man kann diesen Punkt nicht widerlegen. Es ist eine von den Behauptungen, die einfach unwiderlegbar sind. Ich glaube es deswegen nicht, weil es sich in keiner Weise mit strategischen, politischen Zielen und Äußerungen der russischen Regierung, ich würde sogar so weit gehen, der russischen politischen Klasse deckt, die wir in den letzten 20, 30 Jahren gehört haben. Es wird ja oft über die NATO-Osterweiterung geredet. Diese NATO-Osterweiterung ist ja 2004, also insofern es um Baltikum und Polen geht, abgeschlossen worden. Und Russland hat, das ist jetzt 18 Jahre her, in diesen 18 Jahren hat Russland mit den Zähnen geknirscht, aber es hat die NATO-Osterweiterung im bisherigen Umfang akzeptiert. Es wird auch die NATO-Osterweiterung um Finnland und Schweden akzeptieren. Der entscheidende Unterschied, und das ist, was im Westen nicht nachvollzogen wird, wo man da mit solchen Argumenten eben wie, wenn es Kiew fällt, dann fällt auch Warschau, dann fällt Berlin, dann fällt Köln, Paris und so weiter, die man dann praktisch ins Absurde führt. Der Unterschied darin, dass aus russischer Sicht die Ukraine zur russischen Einflusssphäre gehört. Das muss man so sagen und so stehen lassen. genauso wie auch die Amerikaner ihre Einflusssphären haben. Also ich würde bei solcher Frage immer sagen, wenn jemand behauptet, es gibt keine Einflusssphären, dann würde ich sagen, also ich bin hier in Berlin-Wannsee, ja, und wenn mich jemand fragt, ist Berlin-Wannsee eine Einflusssphäre? Natürlich sind wir in Berlin-Wannsee eine Einflusssphäre der Amerikaner, da gibt es gar keine Frage. Das ist ein legitimes Element der Real- und Geopolitik und war es immer. Insofern ist es eher vergleichbar mit der Kuba-Krise. Ja, wann war die 1962, wo die Amerikaner gesagt haben, Kuba ist eben nicht so souverän, dass Russland dort seine Atomwaffen stationieren kann, selbst wenn Kuba damit einverstanden ist. Und da muss man wieder an die Realisten der Geopolitik erinnern, John Mearsheimer, der bekannte Amerikaner, der eben sagt, ja, es ist schon ein Unterschied, ob ich als kleines Land direkt an ein sehr großes und sehr mächtiges Land grenze oder nicht. Beides hat einen Einfluss auf das Ausmaß, in dem ich meine Souveränität leben kann, auch wenn die Souveränität auf dem Papier immer die gleiche ist, ob ich nun in Luxemburg bin oder die Vereinigten Staaten.
Derzeit will der Westen oder begegnet der Westen ja diesem Konflikt vor allem mit massiven Sanktionen. Das Ziel ist einerseits, Putin soll für den Krieg eben das Geld ausgehen. Zweitens soll Russland natürlich auch international isoliert werden. Wie hat denn beides bisher funktioniert?
Nun, die internationale Isolierung hat wahrscheinlich weniger funktioniert als das wirtschaftliche Ziel. Russland ist kurzfristig nicht das Geld ausgegangen. Russland kann diesen Krieg finanzieren. Ohnehin kann es ihn deswegen finanzieren, weil ja die Soldaten in Rubel bezahlt werden, die Fabriken werden in Rubel bezahlt. Aber wir sehen natürlich, also die Waffenfabriken, aber wir sehen natürlich schon jetzt, dass bestimmte Sanktionen, vor allem im Bereich Exportembargo von Halbleitern, auch die Rüstungsindustrie treffen, und zwar empfindlich treffen. Die Luftfahrtindustrie wird getroffen. Nur unmittelbar auf die Kriegsführung wirkt sich das noch begrenzt aus, auch unmittelbar auf das Leben der Menschen noch begrenzt, weil Russland schon 2014 durch die damals sich selbst auferlegten Importembargos bei Lebensmitteln in die Lage versetzt wurde, oder nicht in die Notwendigkeit versetzt wurde, eine Importsubstitution zu betreiben, das erfolgreich gemacht hat über die vergangenen Jahre. Deswegen sind also die Regale in den Lebensmittelgeschäften noch voll. Das ist ein wichtiges Element. Aber natürlich leidet Russland unter den Sanktionen. Gar keine Frage, und wird wahrscheinlich deutlich mehr darunter leiden in den kommenden Monaten. Was die Dimension der internationalen Isolierung betrifft, glaube ich, haben wir ein ganz interessantes Momentum, geopolitisches Momentum, dass nämlich dieser Krieg auch der Anlass ist für viele Staaten, die sich nicht zum unmittelbaren Westen zählen, auf eine gewisse Distanz zu gehen und einfach auch eine Bilanz zu ziehen aus der Entwicklung, geopolitischen Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte. Wir sehen das bei den Chinesen sowieso, aber bei den Indern zum Beispiel ganz besonders, bei den Afrikanern, auch in Lateinamerika. Die Länder wissen nicht, inwieweit die Macht des Westens, sowohl die Soft Power als auch die Hard Power, inwieweit die Macht des Westens wirklich noch greift. Ja? Wenn der Westen, und deswegen wird der Krieg auch mit solcher Vehemenz seitens des Westens, also wird die Ukraine mit solcher Vehemenz seitens des Westens unterstützt, weil es für den Westen schon auch eine Raison d'être ist, hier zu beweisen, auf europäischem Territorium, dass der Westen in der Lage ist, eine regelbasierte Ordnung weiterhin auch durchzusetzen. Wenn ihm das nicht gelingt, wird es in den Augen der Welt ein deutliches Malus sein. Genauso wie es in den Augen der Welt eine erhebliche Blamage ist, was Russland derzeit auf dem Schlachtfeld passiert. Aber wir sehen, dass nicht nur die üblichen Verdächtigen, also jetzt Rivalen der USA wie China oder Iran oder Nordkorea, sich eher auf die russische Seite schlagen, sondern eben auch in Afrika, kein einziges afrikanisches Land hat die Sanktionen unterstützt. Auch in Asien viele Länder. Es ist der sogenannte globale Westen, sprich die europäischstämmigen Länder, also Nordamerika, Neuseeland, Australien und diese klassischen Verbündeten und man kann sagen Brückenköpfe in Asien, Südkorea und Japan, Taiwan, die den Westen hier unterstützen. Ich will noch nicht so weit gehen, dass man von zwei Blöcken spricht, einem Westen und einem Nicht-Westen. Aber wir sehen, dass die Mehrheit der Weltbevölkerung, wenn wir die Kopfzahlen nehmen, jedenfalls die westlichen Anstrengungen, Solidarisierung mit der Ukraine nicht unterstützen.
Sagt der Journalist, Publizist und Russlandkenner Thomas Fassbender. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Gerne, Herr Jopper. Danke, danke.
zurück bei Kontrafunk aktuell. Wann ist ein Mann ein Mann? Diese Frage hat einst Herbert Grönemeyer in seinem Lied Männer im Jahr 1984 gestellt. Die Antwort damals dürfte sich dabei aber sehr von der öffentlichen Wahrnehmung heute unterscheiden, zumindest wenn es nach Medien und Politik geht. Doch auch bei diesem Thema gibt es eine gehörige Portion Doppelmoral. Sie hören einen Kommentar dazu von dem Autor und Wissenschaftsforscher Jan David Zimmermann.
Wir leben in einer Zeit, in der sich das Phänomen der Widersprüchlichkeit auf ihrem Höhepunkt befindet und sich gerade auch in der Spannung zwischen Gender-Ideologie einerseits und Hypermännlichkeit andererseits ausdrückt. Denn während die nachvollziehbare Sichtbarmachung von Frauen in der Gesellschaft von einer völlig überbordenden Gender-Ideologie regelrecht verdrängt wurde, während Uniprofs Shitstorms bis zur Kündigung erhalten, weil sie Studierende nicht mit Fantasiepronomen ansprechen, während im Deutschen Bundestag ein Abgeordneter in Frauenkleidern behaupten kann, dass auch Frauen einen Penis haben, während gleichzeitig das Wort Frau durch den Terminus menstruierende Menschen ersetzt wird. Während all dies passiert, erleben wir gerade im Kontext des Ukraine-Kriegs, aber auch in anderen Bereichen ein Revival des soldatischen Heldennarrativs, wie wir es so eigentlich nur zu Beginn des 20. Jahrhunderts kannten. Der männliche Held, der für seine wichtige Mission im Kampf gegen das Böse und um seinen Willen durchzusetzen auf Frau, Familie und Kinder verzichtet, ploppt mit einem Male häufiger auf denn je. Frappierend war da unlängst jenes Kinoerlebnis, das man mit dem US-amerikanischen Wikingerstreifen The Northman erfahren konnte. Von dem Avantgarde-Regisseur Robert Eggers wurde ein filmtechnisch grandioses Werk gezimmert, das visuell bis in die kleinsten Details genau recherchiert und top besetzt war. Irritierend an diesem Streifen war jedoch die völlig platte Rache-Story und die Art und Weise, wie hier ohne jegliche Ironie, Bruch und Gegenwartsreflexion eine Fantasie durchexerziert wurde, die die Wikinger als ultrabrutales Berserkervolk darstellt, das weder Poesie noch Kunst oder Kultur kennt. Schädel werden gespalten, Nasen abgeschnitten und der einsilbige Nordmann latscht durch die Welt wie ein zorniger Gorilla. Selbst als der Protagonist, der seinen getöteten Vater und seine verschleppte Mutter rächen will, vor die Wahl gestellt wird, mit einer schönen Frau von dannen zu ziehen oder doch seine selbst auferlegte Rachemission zu erfüllen, so wählt er den Zweikampf, obwohl dies im Verlauf der Geschichte gar nicht mehr viel Sinn ergibt. Während bei Zack Snyders Spartaner-Spektakel 300 immerhin noch stets betont wurde, dass es sich um eine überzeichnete Comic-Verfilmung handelte und das Pathos des 2006 erschienenen Blockbusters von augenzwinkernder Homoerotik gebrochen wurde, so scheint Eggers The Northman bierernst mit plumper Story und holzschnittartigen Charakteren das Identifikationsangebot darzustellen, das einem als junger Mann vorgelegt wird. Als Gegenprogramm zur völlig überspannten Gender-Ideologie gibt es offenbar nur kriegerische Hypermaskulinität ohne Familie, ohne Liebe, ohne Kultur, aber dafür mit vielen Muskeln, Waffen und mit viel Blut. Dass dieses Heldennarrativ nicht nur im Filmbereich, sondern gerade auch im politisch-medialen Diskurs vorhanden ist, konnte man seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs in einer Reihe von journalistischen Beiträgen erkennen. Plötzlich wurde der Krieg als legitime und heldenhafte Sache umgedeutet, jegliche Diplomatie oder Pazifismus gerieten in Misskredit. Das hippe Vice Magazine skizzierte etwa in einem Artikel vom April die heldenhafte Wandlung des pro-westlichen Ukrainers Evgeni vom urbanen Hipster zum Kämpfer gegen Russland. Seine zarte, weiche Freundin ließ er samt gemeinsamen Pudel nach Paris flüchten. Von ihr getrennt wäre es auch leichter, seine soldatische Pflicht zu erfüllen, meinte der junge Mann in diesem Beitrag. Ein weiteres Beispiel für das Heldennarrativ ist die Darstellung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in unterschiedlichen Medien. Auf der Titelseite des österreichischen Monatsmagazins Profil wurde er etwa Anfang März als Held des Westens bezeichnet. Grundsätzlich überschlagen sich die Berichte des heldenhaften ukrainischen Präsidenten, der der Übermacht des russischen Heeres trotzt, so wie dies Leonidas einst gegenüber dem Heer der Perser tat. Eine weitere Heldeninszenierung fand man unlängst auf dem Titelblatt des Stern mit der Abbildung der Klitschko-Brüder. In Schwarz-Weiß wurden die beiden ukrainischen Ex-Sportler auf dem Cover abgebildet, die adrigen Arme episch in Szene gesetzt. Darunter stand in großen Lettern die Klitschkos zusammen mit einem ihrer Zitate, nämlich »Die schlimmste Sünde ist, feige zu sein«. Der Untertitel des Sterns verkündete stolz, Zitat, »wie die Boxbrüder zu Helden der Freiheit wurden«. So viel Kriegspathos von einer Medienlandschaft, die dem Pazifisten Karl May verbieten will, weil bei Winnetou angeblich kulturelle Aneignung vorliegt? Langsam wäre es an der Zeit, die jungen Männer der Gegenwart nicht nur zwischen Kriegsheldenpathos und völlig bizarrem Genderwahnsinn wählen zu lassen. Es braucht ein Männerbild, das Stärke mit Liebe vereint, Kultur mit Willensstärke und Fürsorglichkeit mit Mannsein. Der Krieg hat in einem solchen Männerbild hingegen nichts verloren.
Ein Kommentar war das von dem Autor und Wissenschaftsforscher Jan David Zimmermann. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Wir haben heute schon viel über die großen Medien und die Presselandschaft gesprochen. Das wollen wir jetzt noch einmal etwas intensiver machen. Mein Kollege Oliver Holzer präsentiert uns jetzt die heutige Medienschau. Und da geht es unter anderem um Kritik an der CDU nach dem Bundesparteitag und um einen Aufruf an die FDP zur Verlängerung der Kernkraftwerke. Los geht's. Hallo Oliver, bitteschön.
Danke Marcel. Lieber in den Abgrund springen, als über den Schatten der eigenen Dummheit. Nein, liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Satz stammt nicht von mir. Auch wenn ich ihm im Kontext dessen, was jetzt folgt, durchaus zustimmen könnte. Diesen Satz habe ich aus einem Kommentar auf der Achse des Guten. Es geht um die Energiepolitik der Bundesregierung und mögliche Alternativen. Aber der Reihe nach. Der Text befasst sich mit der Entscheidung des Kinderbuchautors Robert Habeck, der derzeit das Amt des Wirtschaftsministers bekleidet. Am 5. September 2022 teilte Habeck mit, dass das Kernkraftwerk im Emsland zum 31. Dezember abgeschaltet werden wird. Die zwei dann noch verbleibenden Kraftwerke sollen in die Notreserve überführt werden. Das heißt, sie sollen beispielsweise dann, wenn europäische Nachbarländer Energie aus dem deutschen Netz absaugen, O-Ton Habeck, möglicherweise erneut angeworfen werden. Ein solcher Vorgang bedarf jedoch einer Vorlaufzeit von einer Woche. Diesem Vorgang hat die Achse den zu Beginn gesagten Satz gewidmet. Lieber in den Abgrund springen, als über den Schatten der eigenen Dummheit. Der Kommentator macht darauf aufmerksam, dass es in Deutschland eine Mehrheit für den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke gibt. 72%, die sich eindeutig für den Weiterbetrieb und nicht nur für den vorübergehenden ausgesprochen haben, werden im Namen einer kleinen Minderheit unterdrückt und um ihre Energiesicherheit gebracht. Die Achse nimmt die Union und besonders die FDP in die Pflicht, wenn es heißt, die FDP des Bundesfinanzministers Christian Lindner macht einmal mehr auf ein wenig koalitionsinterne Opposition. Die drei voll funktionsfähigen Kraftwerke sollten am Netz bleiben. Über die Nutzung der anderen Kernkraftwerke angesichts des Gasstopps durch Russland nachgedacht werden. Wunderbar. Dann macht es einfach, möchte man da ausrufen. Im Bundestag verfügt die FDP über 92 Sitze. Die Union, die ebenfalls für den Weiterbetrieb ist, bringt 197 Stimmen auf die Waagschale. Und dann ist da ja auch noch die AfD, die ebenfalls für den Kernkraftwerk-Weiterbetrieb ist. Zusammen sind das 372 Stimmen, die im Bundestag für ein Mehr an Energiesicherheit stimmen könnten. Will die FDP nicht nur dumm schwätzen, sondern meint sie es ernst, dann hat sie jederzeit die Möglichkeit, mit mindestens zwei Oppositionsparteien der grünen Herrschaft ein Ende zu setzen. Also ist nun Lindner gefordert. Will seine Partei noch ernst genommen werden, muss sie am besten sofort den entsprechenden Antrag in den Bundestag einbringen, um mit der Mehrheit der gewählten Abgeordneten zum Wohle Deutschlands den Weiterbetrieb der Kernenergie durchsetzen. Tut sie dies nicht, soll sie einfach nur schweigen und sich von dem Wahnbild einer zukunftsfähigen, mittelstands- und industriefreundlichen Partei abschließend verabschieden. Denn es wäre nun tatsächlich ganz einfach, dem grünen Ökoterror ein Ende zu setzen. Aber jede Wette, Lindner und seine Truppe der Machtverliebten werden auch dieses Mal nur wieder das Schnütchen spitzen. Wenn's Pfeifen angesagt ist, werden sie sich blitzschnell verschlucken, sich abermals vom Acker machen. So wie sonst auch immer, wenn es ernst wird und die Entscheidung für das Wohl der Republik das eigene Wohl auf den Ministersesseln gefährden könnte. Das war also der Kommentar auf der Achse des Guten. Aber nicht nur die FDP muss heute aushalten, sondern auch die CDU. In der Welt wurde der Ausgang des Parteitags vom Wochenende wie folgt kommentiert. Merz hatte vor seinem Antritt versprochen, dass er die Stimmen der AfD halbieren werde. Nichts davon ist passiert. Das konservative, wirtschaftsverständige Profil, das Merz besitzt, kostümiert er. Warum? Weil er wie seine Partei in Richtung Grüne schielt. Mit der Konsequenz, dass er, wie die Umfragen zeigen, die AfD weiter stärker macht und verbitterte Bürgerliche, welche die miese Alternative nicht wählen, in das Millionenheer frustrierter Nichtwähler schubst. Der vorauseilende Gehorsam gegenüber den künftigen grünen Koalitionspartnern offenbart sich in der opportunistischen Geste für die Frauenquote, ebenso wie in der Offenheit für das Tempolimit des niedersächsischen Spitzenkandidaten. Kein Wunder, dass so eine Union in den Umfragen weiterhin bei lausigen 28% liegt. Trotz Mauer-Ampel-Performance, FDP und CDU haben in Enttäuschung entzweit seit der Koalition 2013 zugelassen, dass die ideologische Mobilisierung der Bundesrepublik jenen überlassen wurde, die bürgerliches Denken, Leben und Freiheitsstreben verachten und bekämpfen. Doch die Union stellt sich in die bereits bestens repräsentierte, satte grüne Mitte des Landes und blickt desinteressiert auf die nicht akademischen, bald prekären Milieus, welche nicht nur unter Inflation und baldiger Rezession leiden oder leiden werden, sondern unter der Verächtlichmachung ihres Lebensstils, ihrer Sprache, ihrer Wünsche und Träume. Eine schwarz-gelbe Koalition, eine Art moderne sozialliberale Koalition, wäre der einzig nicht nostalgische Aufbruch. Aber sie ist als Projekt ausgelöscht. Die Verehrung der Union für die Modernität der Grünen ist ein Symptom, wie lost die Partei ist im Verständnis des Zeitgeistes. Auch im Deutschlandkurier hat man sich mit der anhaltenden programmatischen Schwäche und dem Anbiedern an einen möglichen grünen Koalitionspartner beschäftigt. Dort heißt es zum Parteitag der CDU: Von Führung kann in der Chaosunion weit und breit nicht die Rede sein. Das hat die Unterwerfung des Bremer Parteitags am vergangenen Wochenende unter den linksgrünen Zeitgeist eindrucksvoll bewiesen. Die Idee zur Frauenquote hatte übrigens noch Amtsvorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Dass Merz diesen linksideologischen Unsinn nicht stoppte, zeugt einmal mehr von seinem Opportunismus. Die wenigen in ihrem Innersten noch bürgerlich-konservativ denkenden und fühlenden Christdemokraten, die mit Merz auf eine Erneuerung gehofft hatten, sind allerspätestens seit Bremen, dem ersten Präsenzparteitag nach 3 Jahren, maßlos enttäuscht. Merz macht sich derweil zum Gespött der Medien. Ein Parteichef namens Friedrich Merkel ätzte in der Welt Unionsexperte Robin Alexander. Sein Bildkollege Ralf Schuler brachte es in einem Gastbeitrag für die Schweizerische Weltwoche auf den Punkt. Merz merkelt. Genauer gesagt, der Sauerländer wurstelt sich durch. Sich nur nicht festlegen lassen oder gar bei einer eigenen Meinung ertappt werden. Als er im ARD-Sommerinterview nach der Anzahl der Geschlechter gefragt wurde, antwortete Merz ausweichend: mindestens 2. Merz scheint derweil auf ein Wunder zu hoffen, dergestalt, dass die Ampelkoalition über die Energiekrise zerbricht und sich doch noch ein sogenanntes Jamaika-Bündnis mit ihm als Kanzler zusammenfindet. Deutschland käme vom Regen in die Traufe. Das ist der Kommentar aus dem Deutschlandkurier. Und auch der Cicero sieht mit Friedrich Merz keinen Kurswechsel bei der Union. Dort liest man: Am Wochenende hat sich auf dem CDU-Bundesparteitag in Hannover bei den Themen Quote, Gleichstellung und Pflicht ja gezeigt. Ausgerechnet mit Friedrich Merz setzt die CDU auf Zwang statt auf Wettbewerb. Wer gehofft hatte, die Christdemokraten würden sich unter ihrem neuen Parteivorsitzenden grundlegend neu ausrichten, wurde enttäuscht. Angela Merkels Geist schwebte über den Köpfen der 1001 Delegierten. Das also aus dem Cicero. Ja, und während die konservativen Medien Union und FDP zu einem Kurswechsel aufrufen, ist da auch noch die Grünen-Chefin. Ricarda Lang warnt nämlich, passend zu dem, was wir vorher gehört haben, vor gemeinsamen Protesten mit Rechtsextremen gegen steigende Energiepreise. Zitat: Bestimmte Kräfte wollen die soziale Situation für ihre eigenen Interessen ausnutzen. Das sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Rechtsextremen ginge es nur gut, wenn es den Menschen schlecht geht. Alle Demokratinnen und Demokraten müssten sich dem entgegenstellen. Na dann, Friedrich Merz wird es wohl gehört haben. Das war die Medienschau für diesen Dienstag.
Ja, vielen Dank. Soweit die Medienschau mit meinem Kollegen Oliver Holzer. Zurück bei Kontrafunk aktuell und damit ist diese Ausgabe auch schon wieder am Ende angekommen. Wir haben heute viel über Krisen gesprochen, aber lassen Sie uns am Ende wenigstens den Versuch von Optimismus wagen. Wie die Sendung begonnen hat, so will ich heute auch schließen, nämlich mit einem Zitat des ehemaligen deutschen Arbeitsministers Norbert Blüm. Der sagte einmal: Nur in Märchenbüchern ist es möglich, Probleme über Nacht zu lösen. Hoffen wir also auf das Beste. Das Kapitel dieser Sendung ist jedenfalls zu Ende. Mein Name ist Marcel Joppa und ich hoffe, es hat Ihnen heute gefallen. Ich verabschiede mich und hier jetzt noch ein Programmhinweis auf unsere Abendsendung um 20.05 Uhr.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Erstverschlimmerung. Mein Name ist Markus Fahlefeld und heute rede ich über Deutschland mit Ralf Schuler. Er ist Leiter der Parlamentsredaktion der Bild-Zeitung noch, denn inzwischen hat er gekündigt.
Über den Beitrag der Biologen
in der Welt.
Habe ich auch ganz klar für diesen Beitrag Stellung bezogen und mich sogar mit dem Vorstandsvorsitzenden in der großen Redaktionskonferenz von Bild darüber heftig debattiert, weil das auch so eine Situation war, wo ich dann aus der Redaktion, aus den Kreisen der Redaktion von vielen Leuten wieder SMSen bekam und Privatnachrichten. Gut, dass das mal jemand ausspricht. Ja, man traut sich ja nichts mehr zu sagen und so, wo ich immer sage, Leute, warum traut man sich nicht so? Was verlierst du denn?